Ich will mit dir zunächst erstmal so ein bisschen auf die historischen Voraussetzungen dieser späteren Performance-Zusammenhänge in Jugoslawien blicken. Das
Ja.
heißt, erstmal so ein allgemeiner Blick auf Bedingungen künstlerischer Produktion im zweiten jugoslawischen Staat. Wir haben hier bei Radio Korax in den letzten Wochen schon einiges über die Besonderheiten von Jugoslawien gehört. Das heißt, nach dem Bruch mit Stalin ist es ein blockfreier Staat, der als sozialistischer Staat versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Damit verbunden das Stichwort auch von der Arbeiter-Selbstverwaltung. Vielleicht eine vergleichsweise liberale Grundstimmung, wenn man es zum Beispiel mit der Sowjetunion vergleicht. Wie sah das denn in Jugoslawien in Bezug auf die Kunst aus, vielleicht so im Spannungsfeld von staatlicher Kontrolle, von Förderung und künstlerischen Experimenten?
Ja, vielen Dank für die Antwort. Das natürlich ist eine spannende Frage. Für die bräuchte man natürlich jetzt viel, viel mehr Zeit, aber so stichwortartig könnte man sagen, erstens, was man da bemerken muss, dass die Bedingungen der Kunstpraxis im zweiten jugoslawischen Staat eigentlich sehr stark von diesem modernistischen Rahmen geprägt worden ist. Das hieß, nach dem Bruch mit Stalin hat sich sozusagen die künstlerische Praxis hat nach Westen geschaut, hat so ein bisschen die westlichen Modelle ausprobiert. Das heißt, in erster Linie ging es dann nicht so sehr, ich spreche jetzt von der alternativen künstlerischen Szene, die wollten dann ein bisschen weg von diesem realistischen, also diesem sozialrealistischen Modell von der Sowjetunion einen Abweg machen. Das hieß aber, dass man einerseits dann immer wieder in dieser Dialektik verharren bleibt, dass einerseits der Staat forcierte natürlich immer noch diesen sozialistischen Ausdruck, der aber dann andererseits, das kann man schön, glaube ich, an den Denkmälern und Monumenten sehen, die in Jugoslawien eigentlich eine sehr stark abstrakte Note hatten, wo man dann auch schon sehen kann, dass auch die staatlich geförderte Kunstproduktion eigentlich schon ihren komischen oder sagen wir mal so einen eigenartigen Zwischenstil entwickelt hat, der einerseits den Partisanenkrieg und den Krieg gegen den Nationalsozialismus feiern wollte, aber dann Ausdrucksmittel gesucht hat, die nicht aus dem Korpus des Realismus kamen, sondern schon irgendwie geprägt worden ist von diversen abstrakten Formen und abstrakter Kunst sozusagen. Das wäre ein Punkt, den man nennen sollte. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass sich in der alternativen Szene, die dann sehr stark irgendwie nach 68 zum Ausdruck kommt, dass man da sehen kann, dass es sich etwas ereignet hat und entwickelt hat, was man eigentlich die neue künstlerische Praxis nennt, die dann sehr stark von Ideen von der Performativität geprägt worden ist, von dem immateriellen Kunstwerk und dass die alternative Kunstszene, aber das ist auch eine Eigenart des jugoslawischen Kultur- und Kunstrahmens und Kunstproduktion, dass sie eigentlich sehr stark gefördert war von dem Staat. Also, dass man in dieser Sicht, wie ein jugoslawischer Kritiker das einmal erwähnt hat und kontextualisiert hat, Miško Šuvaković, er meinte, dass das eigentlich ein sehr spannendes Modell war für die Künstler, weil sie wurden gefördert von staatlichen Mitteln, um alternative Kunst Praxen und Kunstformen zu bemächtigen und zu erforschen. Also im Grunde genommen könnte man sagen, dass die experimentelle Kunst eigentlich staatlich gefördert war.
Inwiefern hat denn der jugoslawische Staat dann trotzdem auch versucht, Einfluss zu nehmen? Weil das wäre ja die interessante Konstellation, dass ein Staat eine alternative, experimentelle Kunst fördert, die durchaus auch Kritik eben am Staat und an der Bürokratie und an der Partei zum Beispiel formuliert. Inwiefern war das denn möglich oder gab es da trotzdem dann auch Einflussversuche oder Repressionen?
Das ist auch eine interessante Frage, die man, glaube ich, am besten vielleicht nicht so sehr in der bildenden Kunst verfolgen kann, weil die bildenden Künste und Theater und Musik, die waren sozusagen nicht so dieser Zensur, die der Staat dann doch irgendwann mal erprobt hat. Ein Fall, wo man wirklich sehen kann, wie der Staat unzufrieden war, wie die Künstler die Entwicklung des Sozialismus kritisiert haben, ist der Fall des neuen Films, sozusagen der Schwarzen Welle. Da gibt es ein paar Beispiele, wo künstlerische Position und Künstler selbst zensiert waren. Und es gibt sozusagen in diesem Aspekt kann man sehen, dass der Staat eigentlich nicht unbedingt dem künstlerischen Experiment, dass er diese künstlerischen Experimente wohlfand und dass er damit einverstanden war, dass sozusagen man durch geförderte Kunst den Staat selber kritisiert. Und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, wo man sehen kann, dass der Film, der sehr gut eigentlich finanziert war, dass es genau diese Form war, wo der Staat dann irgendwie Zensur performiert hat. Im Sinne, also ich spreche jetzt von Positionen wie Jeremy Zielnik oder Dusan Makaveev. Deren Filme wurden dann bunkeriert und eventuell erst nach der Wende gezeigt. In den performativen Praxen könnte man sagen, es gab eine interessante künstlerische Gruppe aus Novi Sad. Die wurden ebenfalls zensuriert und das ist so ein Fallbeispiel, wo man sehen kann, dass der Staat auch dann in die bildende Kunst eingegriffen hat. Es ging hauptsächlich darum, dass die künstlerische Gruppe Oktobarz, die wollten, deren Anlass war, die bürokratischen Strukturen zu kritisieren. Und dabei war der Staat natürlich nicht so froh damit, dass man mit ihren eigenen Geldern sie kritisiert sozusagen.
Du hast in diesem Zusammenhang, dem wir uns jetzt auch nähern, nämlich der Performancekunst, und in diesem Zusammenhang hast du eine Jahreszahl genannt, die da wichtig ist, 1968. Es ist ja erstmal interessant festzustellen, dass 1968 ja ein globales Phänomen ist. Also überall entstehen Protestbewegungen, es entsteht die sogenannte Neue Linke. Das heißt, es gibt so eine dissidente Marx-Rezeption auch, die kritische Theorie spielt da eine Rolle. Ja. Die radikale Linke, die eben auf das Tableau tritt und sich gegen übliche bisherige Organisationsmodelle so ein bisschen auflehnt. Und das ist auch verbunden mit einer Kritik des Staatssozialismus zum Beispiel. Und es gibt auch in Jugoslawien eine Neue Linke, hier vor allen Dingen verbunden mit der Gruppe Praxis, die auch eine Zeitschrift herausgibt. Und jetzt können wir sehen, zum Beispiel in Frankreich ist es so, aber auch in Deutschland, dass ja so Neue Linke auch verbunden ist mit Provokation, mit ästhetischen Mitteln. Stichworte wie Happening oder solche Sachen finden da statt. Ja. Genau. Wie ist das in Jugoslawien? Also es ist jetzt klar, wir deuten schon darauf hin, dass es das in Jugoslawien genau auch gibt. Vielleicht können wir so ein bisschen die Besonderheit der Entwicklung da in Jugoslawien herausarbeiten.
Also da muss man natürlich, das ist so ein wichtiges Wendejahr im kulturellen Zusammenhang. Nach 68, was Tito gemacht hat, ist, er eröffnete zahlreiche studentische Kulturzentren. Also das erste war in Belgrad. Dann eröffneten sich andere Orte oder Institutionen in Zagreb und Ljubljana. Und das wurden dann sozusagen die Kernpunkte, wo diese neue künstlerische Praxis entstanden ist. Also insofern war das Jahr für Jugoslawien ein sehr wichtiges Jahr, weil Tito hat dann zum Schluss gesagt in seiner Rede, ja, die Studenten haben recht, wir müssen unsere eigene sozialistische Ideologie auch in der Praxis verbessern. Wir müssen sozusagen dieses Selbstverwaltungssozialismus, den müssen wir besser umsetzen können. Und das war sozusagen ein Anlass, um und überhaupt diese Institution zu eröffnen, wo dann eine sehr interessante, auch performative Praxis entstanden ist. Also die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden natürlich gleich den Namen von Marina Abramović erkennen oder im Gedächtnis ziehen können. Das ist auch der Kontext, wo ihre Arbeit entstanden ist. Aber unter anderem, oder was natürlich da noch zu sagen ist, es entwickelte sich eine sehr starke neomarxistische Orientierung. Es gab zahlreiche Möglichkeiten, um internationale Künstler zu treffen. Ich spreche jetzt von den April-Meetings, die dann alljährlich in Belgrad stattgefunden haben. Dann konnten sich Künstler aus Jugoslawien mit Josef Beuys kennenlernen, mit Gina Pane, mit amerikanischen Künstlern. Und das wurde so ein Hotspot, wo dann die ganze Debatte über, wie kann man eine wie kann man Sozialismus so reformieren, dass es wirklich eine Verwirklichung der marxistischen Ideale, dass die umgesetzt werden. Und dazu muss man sagen, dass diese ganze Szene eigentlich sehr, sehr stark einerseits von dieser Post-68-Impulse geprägt war und andererseits auch sehr geprägt war von dieser, was du ja schon erwähnt hast, dieser Praxisphilosophie, die sehr stark von Denkern wie Bloch oder Habermas, Horkheimer, Adorno, die haben sozusagen den theoretischen Rahmen gesetzt. Andererseits muss man auch erwähnen, dass es eine Zeit war, wo dann auch das erste feministische Kongress in Südosteuropa stattgefunden hat. Dann gab es eine sehr interessante Ausstellung, Oktober 75. Das ist ein Beispiel, wo man sehen kann, wie die Künstler eigentlich eine institutionelle Kritik geübt haben und sich gefragt haben, wie kann man diesen Widerspruch, wie ist der Sozialismus theoretisch formuliert und wie wurde er umgesetzt? Also wie kann man diesen Widerspruch in der Kunst weiterdenken und mit künstlerischen Mitteln zu versuchen, darauf eine Antwort zu geben? In diesem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, dass ein Aspekt, der hier hervortritt, ist, dass es immer wieder künstlerische Arbeiten gab, die der Verfremdung irgendwie gerecht werden wollten. Und im Sinne, ein Aspekt der Kritik geht dann in Richtung der Kritik der bürokratischen Strukturen, die dann sozusagen eigentlich dann, das sieht man im Endeffekt, auch dazu beigetragen haben, dass das sozialistische Projekt in Jugoslawien gescheitert hat.
Also interessant erstmal zu sehen, dass Tito auf die Studentenproteste reagiert, indem er ihr Kulturzentren gibt, vielleicht als so eine Art Integrationsstrategie und Kulturzentren dann eben als Ausgangspunkt auch von so einem Schnittfeld von Subkultur, Neuer Linker und eben auch diesen Performance-Zusammenhängen. Jetzt haben wir ab den 80er Jahren ja dann die Krisenentwicklung in Jugoslawien und da kommen ja verschiedene Sachen zusammen, dass wir auf der einen Seite eben einen Druck haben von den westlichen Kreditgebern, dass sozusagen ganz viele Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen werden, es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, aber auch damit verbunden Streiks, große Protestbewegungen von den Arbeiterinnen und Arbeitern und wir haben eine Entstehung von sowas wie zivilgesellschaftlichen Strukturen auch in dieser Zeit. Jetzt ist das der Zusammenhang, wo ich finde, dann ein ganz interessantes Feld sichtbar wird und wir nähern uns quasi dem Gegenstand, nämlich ein Schnittfeld von Performance, Theater, Punk, Subkultur, Wave, diese Sachen. Vielleicht kannst du genau dieses Feld in den 80er Jahren noch so ein bisschen beschreiben.
Ja, also ich könnte dann mit einem Zitat einer jugoslawischen Prinzessin der New Wave beginnen. Margita Stefanovic aus der Gruppe EKW, sie hat einmal gesagt, die 80er Jahre sind für mich ein Schritt zur Hölle. Also mit jedem Jahr waren wir sozusagen quasi einen Schritt näher im Untergang. Das hieß, man hatte diese Vorstellung zu Beginn der 80er Jahre, also sprich gleich nach Titos Tod, gab es diese enorme Entstehung von diversen Punk-, New Wave-Gruppen und es, also wie man es jetzt so heutzutage rekonstruieren könnte, gab es so eine Idee oder etwas war in der Luft von wegen, okay, wir haben jetzt endlich all diese Hürden übersprungen und wir haben so also eine Mischung zwischen westlicher Kultur und des sozialistischen Solidaritätsprinzip, Gemeinschaft und einer Radikalität. Die haben wir jetzt zusammengetan und aus dieser Synthese ist dann eine sehr interessante Mischung aus, wie du schon gesagt hast, Punk, New Wave und neuen künstlerischen Mitteln entstanden. Aber gleichzeitig muss man dann auch sehen, dass mit dieser Entwicklung entwickelte sich ja dann auch ein nationalistischer Diskurs. Natürlich, all das war gerahmt von einer, wie du auch erwähnt hast, von einer sehr starken ökonomischen Krise. Von all diesen Drücken, die von Seiten des Westens, aber auch des Ostens kamen. Und in dieser Hinsicht war es natürlich zweifache Herausforderung der Kunst, weil sie müsste einerseits auf die Krise antworten, auf die ökonomische Krise, andererseits auf diese Legitimationskrise des Staates, weil durch Titos Tod in 1980 eröffnete sich plötzlich das ganze Feld all dieser Widersprüche im Sinne, wie werden wir jetzt weiter das multikonfessionelle und multinationale Staat regieren. Und da kamen jetzt all diese nationalistischen Impulse, die wurden dann veröffentlicht oder die würden dann öffentlich gezeigt. Und aus kulturkünstlerischen Perspektive würde ich sagen, es ist auch ein Moment, wo dann dieses populistische Element dann auch sehr, sehr, sehr stark wurde. Im Sinne, dass jetzt plötzlich nicht mehr so stark die Rock'n'Roll, also die in den zu Beginn der oder in der zweiten Hälfte der 70er Jahre ein sehr starkes auch Moment war, sondern es gab immer wieder so ein Auftreten des Populismus im Sinne von Musik, die eigentlich dann beispielsweise mit Bora Chorba oder sämtlichen Volkelemente, die dann eher so in Richtung einer Zelebrierung nicht des Urbanen, sondern eher so einer anderen Form von, ich werde es jetzt so sagen, mal Gemeinschaft gehen. Und ja, jetzt anknüpfend an die Geschichte, an das, was Margita Stefanovic erwähnt hat, es ist auch eine Zeit, wo man sehen kann, dass genau dieselben Probleme, die wir beispielsweise in der New Yorker Szene der 80er sehen kann, AIDS und Heroin, das sind zwei Stützpunkte, wo man sehen kann, dass die Krise auch eine existenzielle Krise war. Auch also im Sinne, dass es da schon gefährliche Lebensweisen oder auch, wenn man so will, existenzielle Formen sichtbar wurden, die dann, das sehen wir dann in den ersten 3, 4, 5 Jahren der 90er Jahre, wo dann viele Akteure und Akteurinnen von dieser Szene, die dann einen Durchbruch gemacht hat in den 80er Jahren hat, die waren dann tot. Also das war wirklich ein tragisches Fatum dieser Generation, die sozusagen durch das Experiment mit neuen Lebensformen, mit alternativen Lebensformen dann auch irgendwann ein anderes Ende, also keine wirkliche Erfolgsstory, sondern eigentlich ein Scheitern erlebt hat, der natürlich bedingt war durch den ganzen Zusammenfall von Jugoslawien und Auflösung von Strukturen, die dann auch, wie gesagt, ein tragisches Ende hatten.
Das heißt, die Krisenentwicklung in Jugoslawien und letztlich der Zerfall lässt auch Kultur und Subkultur in Jugoslawien nicht unbeschädigt.
Auf jeden Fall, ja.
Du guckst dir jetzt in deinem Vortrag dann eine Entwicklung an, die eben ab den 90er Jahren einsetzt. Und das heißt, das ist ja dann die Zeit, wo die Krise tatsächlich übergeht in eine kriegerische Auseinandersetzung. Wir haben die Separationsbewegung, neue Staaten, die sich gründen, beziehungsweise Republiken, die sich eben unabhängig machen von diesem jugoslawischen Verbund. Und wenn Staaten neu entstehen, dann ist natürlich klar, nationale Symboliken bekommen eine enorme Aufladung und mit ihnen wird Politik gemacht. Und du willst dir jetzt angucken, wie gehen so Performance-Kunstzusammenhänge genau mit solchen nationalen Symbolen um? Inwiefern wurden denn solche Symbole aufgegriffen? Was für Strategien gab es, damit umzugehen?
Also ich beginne eigentlich mit einer, mit der, wenn man das so sagen kann, letzten jugoslawischen Theateraufführung. Es war eine Aufführung von der Performance der heilige Sava, Sveti Sava, 1990. Es handelt sich hierbei um eine Aufführung, die den serbischen Held der aus dem Mittelalter, es handelt sich also um den Bischof, der die serbische Kirche in den 13. Jahrhundert von Byzanz ablöste und eine eigene Kirche gestaltet hat. Und der wird in dem Imaginarium des serbischen Volks wirklich als der Papst und die wichtigste geistige Person überhaupt zelebriert. In dieser Inszenierung wird Sveti Sava als ein Mann von homosexueller Begierde dargestellt. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich eine riesengroße Furore gemacht hat. Und das war auch so ein Moment, wo man wirklich vor dem Krieg, vor dem aktuellen Krieg, dann hatte man, es gab einen Protest gegen diese Aufführung in Belgrad. Da hantierten die neue, jetzt nicht linke, sondern die neue Rechte mit diversen Ikonen und diversen, sie sangen Kirchenlieder. Und eine der Figuren, die da prominent wurde, die durch diesen Protest prominent wurde, ist Vojislav Šešelj. Und das ist sozusagen ein erstes Beispiel, wo man wirklich sehen kann, dass eine Aufführung kritisch gegenüber der ganzen nationalistischen Entwicklung steht. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, du hast mich jetzt eigentlich gefragt, wie es sich mit den Staatssymbolen, wie man diese Transformation sehen kann. Ein wichtiges Bild dabei ist, man zelebriert ja immer, dass Zoran Djindjic sozusagen der demokratische Führer war. Aber es gibt ein interessantes Bild aus dem Jahr 1996, wo er den roten, also den Stern von einer Institution entfernt und ihn durch einen zweiköpfigen Adler ersetzen lässt. Und das ist für mich so ein wichtiges Moment, wo man sehen kann, dass ein neues Zeitalter hervorsteht. Ein Zeitalter, wo man sich durch gewisse revisionistische Aktionen und revisionistische Performative von der sozialistischen Ideologie entfernen will und auf diese älteren, auf diese 19. Jahrhundert Konzept von Ethnien und eigenständiger Nationalitäten und Nationalismus aufgreifen wird. Andererseits, was ich natürlich, was prägend ist für meine Sichtweise und für meine Perspektivierung des ganzen Vortrags und des Zusammenhangs, ist dieser, ich nenne ihn den zweifachen Ikonoklasmus. Einerseits die Tatsache, dass allein in Kroatien, wo ich jetzt bin, über 3000 Denkmäler aus der Zeit des Sozialismus und den Kampf gegen den Faschismus, die wurden zerstört. Und andererseits gibt es die Tatsache, dass beispielsweise in dem Krieg in Bosnien wurden von den Serben eroberten muslimischen Gebieten fast alle Moscheen zerstört und sämtliche Kirchen in den Kosovo-Krieg zu Ende der 90er Jahre wurden dann auch sämtliche orthodoxen Kirchen im Kosovo beschädigt und zerstört. Und das ist diese zweifache Rahmung, die ich dann entwickle, mit der These, dass sich der Zerfall Jugoslawiens, dass man den auch wirklich auf dem Hintergrund dieser zweifachen ikonoklastischen Bewegung und eines ikonoklastischen Revisionismus ablesen kann.
Um das nochmal auf die künstlerischen Bewegungen und Performance-Bewegungen übertragen, wie gehen die denn damit um? Also dieser Ikonoklasmus, den du beschrieben hast, der ist ja erstmal sozusagen, das sind die neuen Staatsführer, die das betreiben und die auch sozusagen die Kultur der anderen Ethnien quasi aus ihrem Staatsgebiet entfernen lassen wollen. Und was ist jetzt eine künstlerische Strategie, die damit umgeht oder das vielleicht aufgreift? Genau.
Ja, also die Künstler gehen dann damit um, dass sie beispielsweise, ich habe mich sehr stark mit einer Künstlergruppe auseinandergesetzt, Janis Janša. Die haben beispielsweise vor ein paar Jahren ein Projekt in Rijeka gemacht, wo sie dem Publikum die Möglichkeit gaben, mit einer Schere die kroatische Flagge zu zerschneiden. Also das sehe ich sozusagen als ein Gegen-Ikonoklasmus sozusagen, also als eine Form kritischer Auseinandersetzung mit den gängigen Repräsentationen des Staats und dessen Symbolen. Dann gab es eine sehr interessante Performance von Oliver Völlig, Our Violence and Your Violence, wo eine Schauspielerin aus ihrer Vagina, sie zieht eine kroatische Flagge. Natürlich, ich sollte es vielleicht erwähnen, dass beide Inszenierungen eine sehr, sehr, sehr heftige Debatte ausgelöst haben, im Sinne, dass sich der Staat, und da haben sich auch wirklich der Präsident und die diverse Staatsminister haben sich dann geäußert, dass das nicht in Ordnung ist, dass die Kunst nicht, dass es gewisse Symbolen und Repräsentationen gibt, die heilig sind, die die Kunst auch nicht auch angreifen sollte. Im Serbischen oder, wenn man es will, auch historisch gab es eine interessante Aktion zu Ende der 80er Jahre, 87 um präzise zu sein, von der Gruppe NSK. Die haben ein Plakat gestaltet, wo sie sozusagen eine Heldenfigur, die aus dem Zeitalter des Nationalsozialismus, die haben die sozusagen in das Bild reinmontiert. Und alles schien super zu sein. Sie bekamen auch einen Preis dafür, weil der Staat meinte, es handelte sich um ein Fest der Jugendbewegung. Und es zuerst hieß, alles wäre in Ordnung, aber dann gab es einen pensionierten General, der verärgert einen Brief in die Öffentlichkeit schickte und gezeigt hatte, dass das eine Abbildung von Klein war, der eigentlich im Zeitalter des Nationalsozialismus gelebte und gearbeitet hat und dass es sich um eine eigentlich nationalsozialistische Darstellung handelt. Das ist auch so ein Beispiel, wo man sieht, wie Künstler Strategien entwickelt haben, um diesen diese Repräsentation des Staates und seiner Symbolik zu unterwandern. Das wäre sozusagen drei Beispiele, die man jetzt so nennen könnte.
Ich würde abschließend mit dir vielleicht noch einen kurzen Blick auch in die Gegenwart werfen, weil für mich stellt sich die Frage, was von diesen künstlerischen Zusammenhängen ist auch übrig geblieben? Also, dass zum Beispiel Nationalismus und ethnischer Nationalismus übrig geblieben ist, wissen wir. Mich würde interessieren, wie sieht es mit der Kritik daran aus und ästhetischen Strategien? Ich kenne es leider von der Punk-Szene so, dass gerade eben auch durch die Kriege von 91 bis 99, dass da ganz viel auch von der Punk-Szene zum Beispiel kaputt gegangen ist durch diesen Krieg. Wie ist es denn mit künstlerischen Zusammenhängen? Gibt es da noch Aktivisten, Aktivistinnen, die immer noch kritisch radikal wirken gewissermaßen?
Ja, zum Glück. Also das Feld ist eingegrenzt. Also wir leben in einer ziemlich prekären Situation, wo die Fördermittel für Künstler gestrichen werden und überhaupt diese Form von kritische Auseinandersetzung mit Staatsstrukturen, die ist eigentlich, die ist Risiko. Die ist ein Risiko im Sinne, dass man besonders jetzt in der Zeit, wo ein komisches Amalgam vom Neoliberalismus und dem Nationalismus stattgefunden hat, das einerseits, aber andererseits muss man auch offen sagen, dass es diese künstlerische Position natürlich gibt. Also ich rede jetzt von beispielsweise Boris Kadin und Christian Aldrobi, die haben diese schöne Performance Konflikt gemacht. Dann gibt es den Künstler Vuk Torbica, ein Regisseur, der sich auch mit diesen immer fortwährenden nationalistischen Entwicklungen auseinandersetzt in seinen Inszenierungen. Natürlich auch dann Oliver Frljić oder es gibt in Zagreb ein interessantes Festival, Perforacije, die sich aus der Sichtweise der unterdrückten gay- und lesbischen Kultur mit die Kritik auf den Staat ausübt und zeigt, inwiefern der nationalistische und neoliberale Staat auch Formen von heteronormativer Macht auch ausübt. Und also die Situation ist nicht aussichtslos. Es ist jedoch immer die Frage, inwiefern kann man mit Kunst die Welt und die Politik ändern. Das ist mein Grundgedanke. Also ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, aber was wir bräuchten, ist eigentlich eine radikale Solidarität, wo wir alle gemeinsam gegen den Feind anstoßen. So einzelne Positionen, die werden dann sehr leicht auch appropriiert von Seiten des Staates.